2-4 Union nach 0-2 Rückstand. Und mega hat und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 26. November 2025. Wir sitzen hier für die 115. Episode des Millerntons im Separé in der Süd. Nicht bei Fritz, sondern nicht bei Levi's, sondern bei Fritz. Und nehmen auf eine Folge zur InnenministerInnenkonferenz, die ja die letzten Wochen bereits das Stadionbild durchaus mit geprägt hat. Wir sitzen hier zu viert und mir gegenüber, frisch aus seiner Erkältung zurück, Sven.
Hey, ja, moin, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich heute nicht, zur Abwechslung mal nicht so besonders, weil das Thema deutlich unerfreulicher ist, als wenn wir uns mit dem Sportlichen auseinandersetzen. Aber umso wichtiger, dass wir hier zusammensitzen in der kompetenten Runde, auf die ich mich sehr freue.
Ja, ich wollte eigentlich einladen mit, wir reden heute ja zum Glück nicht über Fußball, aber das Thema ist trotzdem scheiße. Ja. So, dir schräg gegenüber, und wir haben heute zwei Gäste und ihr kennt beide schon, wenn ihr alle Folgen des Millerntons hört, weil Lea war in der, ich habe es mir aufgeschrieben, Folge 7 der Female St. Pauli Stories zu Gast bei Debbie. Hallo Lea.
Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ohne jetzt die ganze Folge von Debbie nochmal zu wiederholen, sag doch zwei Sätze zu dem, was du beim FC St. Pauli so machst und wo man dich vielleicht im Stadion findet.
Jo, ich bin Teil von USP, also Ultra St. Pauli, deswegen findet man mich entsprechend in der Südkurve. Nicht schon seit immer, aber schon ziemlich lange, aber im Stadion bin ich seit 1998 tatsächlich, als kleines Kind auf der Haupttribüne angefangen, einmal ums ganze Stadion rum und mittlerweile seit 15 Jahren bei den Ultras hängen geblieben.
Sehr gut. Und dir gegenüber sitzt derjenige, den ihr aus der Folge mit der braun-weißen Hilfe, der Millerntonmonatssendung 113 schon kennt, Stefan.
Ja.
Schön, dass Welcome. Du da bist. Schon wieder.
Ja, Mensch.
So schnell habe ich gar nicht damit gerechnet.
Ich persönlich auch nicht, aber die Umstände sind wohl so, dass wir uns heute nochmal treffen dürfen.
Auch so. Toll. Ist das wohl. Gut, ich fasse einmal für alle, die nicht so im Thema sind, in einem, ich habe es nicht gestoppt, aber wahrscheinlich Pi mal Daumen, zweiminütigen Monolog zusammen, worüber wir heute im Groben reden und danach gehen wir dann in die Details. Also, es findet statt vom 3. bis 5. Dezember in Bremen die InnenministerInnenkonferenz, wo über ganz viele Themen gesprochen wird und eben auch sehr viel über Sicherheit in Fußballstadien. Es gab dazu diverse Arbeitsgruppen, sogenannte BLOAG, das nennt sich Bundesländer offene Arbeitsgruppe und die hat unter anderem gesprochen über Fußball und Gewalt. Die Zusammensetzung bestand aus 1 bis 2 Personen DFB, DFL, 1 bis 2 Personen COS, die Koordinationsstelle Fanprojekte und 5 bis 10 Personen aus Politik und Polizei, wo man ja auch schon so eine leichte Gewichtung dann anhand der Personenanzahl sieht. Es geht mutmaßlich um Stadionverbote, um personalisierte Tickets und um Pyrotechnik. Wofür es eigentlich auch schon ganz gut andere Strukturen mit dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit gibt. Ja, da hat man aber offensichtlich sich entschieden, doch nochmal das Ganze anders anzugehen. Ob das so sinnvoll war, werden wir gleich auch nochmal besprechen. Und vom Timing her war das gar nicht so gut eigentlich, dass die CIS vorher ihre Zahlen veröffentlicht hat. Zumindest für die Konferenz war das gar nicht so gut, weil in den Zahlen der CIS, der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, kam raus 22% weniger Ermittlungsverfahren in der abgelaufenen Saison, 17% weniger Verletzte, 9% weniger Polizeieinsatzstunden. Also eigentlich, und das konnte man ja auf diversen Bannern auch lesen, der Fußball ist sicher, insbesondere in den Stadien. Das führte zu Protesten in den letzten Wochen, habt ihr alle gesehen und wahlweise auch gehört. Die ersten 12 Minuten wurden schweigend verbracht. Es gab zahlreiche Banner dazu. Es gab auch bei unserem Heimspiel Wechselgesänge mit dem Gästeblock. Und es gab auch eine vielbeachtete Demonstration in Leipzig, wo laut Polizei 8.000, laut Veranstaltern 20.000 Personen aus allen möglichen Fanszenen Deutschlands zugegen waren. Und ja, so in meiner Wahrnehmung als letzte Gruppe, die sich da geäußert hat, ganz aktuell war es gestern das Alerta Network, was auch nochmal so ein bisschen andere Blickwinkel reingebracht hat und zum Beispiel sich bei personalisierten Tickets geäußert hat zu einer antirassistischen Perspektive darauf, weil das eben insbesondere schon ohnehin diskriminierte Personen nochmal mehr vom Erhalt eines Tickets ausschließt, weil sie zum Beispiel vielleicht auch gar keinen eine Möglichkeit haben, sich da auszuweisen und noch ein paar andere Blickwinkel. All das ist so der ganz große Überblick. Ich habe hoffentlich nicht allzu viel vergessen und in die Details grätschen wir jetzt rein. Und über allem steht natürlich die Frage, wenn ich der ganz normale 0815-Fan bin, der wahlweise alle zwei Wochen vielleicht mal ins Stadion geht zum Heimspiel und vielleicht so ein, zwei, dreimal im Jahr auch auswärts fahre, mit dem ICE gediegen, die Polizei vielleicht gar nicht sehe. Warum betrifft mich das denn? Lea, sag doch mal, wie oft siehst du bei Auswärtsspielen die Polizei? Auf einer Skala von nie, 0 bis 10 eigentlich jedes Mal?
10.
Das gibt's doch gar nicht. Was machst du denn da falsch?
Ich würde sagen, ich mache gar nichts falsch, außer mit der organisierten Fanszene auswärts zu fahren. Und ich glaube ehrlicherweise, dass Menschen, die auswärts fahren, Polizei immer sehen. Manche vielleicht aktiver wahrnehmen als andere, aber sichtbar um jedes Stadion herum, an jedem Bahnhof sind sie. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass du als normaler Fußballfan in Anführungsstrichen nicht betroffen sein wirst von den Maßnahmen. Und doch ist es was mir auch wichtig ist zu betonen, nicht nur organisierte Fanszene treffen wird oder treffen kann, weil es zahlreiche Beispiele gibt, wo auch in Anführungsstrichen normale Fans von polizeilichen Maßnahmen betroffen waren. Entweder weil sie mit reingerutscht sind, unfreiwillig, oder weil sie sich vielleicht nach dem 8. Bier nicht mehr ganz so höflich der Polizei gegenüber geäußert haben. Und da reicht auch schon eine Kleinigkeit wie du Pumuckel, du Würstchen, wie auch immer. Kann alles schon als Beleidigung gegen Vollstreckungsbeamte ausgelegt werden und zu einem Ermittlungsverfahren führen. Oder auch manchmal, je nachdem wie die Cops drauf sind, reicht es auch, dass du sie duzt. Das darf auch schon als Beleidigung aufgefasst werden. Also es gibt auch wirklich Kleinigkeiten, die dazu führen, dass du direkt betroffen bist, ohne wirklich was gemacht zu haben. Und dich vielleicht sogar zu Recht aufgeregt hast über eine Maßnahme, die nicht ganz der Situation angemessen war.
Sven, aus deiner langjährigen Karriere als Fanbeauftragter des FC St. Pauli, wie wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 ist es denn, dass man, wenn man regelmäßig auswärts fährt, irgendwann mal in eine Schwierigkeit mit der Polizei gerät? Ganz grob Pi mal Daumen gemessen.
Da würde ich wahrscheinlich auch fast eine 10 nehmen. Also,
das gibt's doch gar nicht.
Ja, das Lea hat das Problem ja schon schön beschrieben. Also sobald du in einer größeren Gruppe zum Fußball fährst, begegnest du eigentlich spätestens seit Beginn der 2000er, wirst du regelmäßig seit Beginn der 2000er erstmal von der Polizei freundlich oder eben nicht so freundlich in Empfang genommen. Ich habe das damals noch in meiner Fankarriere Anfang der 2000er zumindest so wahrgenommen, dass es da irgendwie so einen Bruch gab. Vielleicht im Vorfeld der WM hat man damals spekuliert, war deutlich erkennbar, dass ein Konzept konsequenter Fantrennung eingezogen wurde, wo vorher viel mehr Freiheit war und entsprechend Sichtkontakt mit Polizei ist, glaube ich, kaum zu verhindern. Und genau, in je größeren Gruppen du dann fährst, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass es unangenehm wird, weil sich auch im Laufe der Jahre gezeigt hat, dass mehr Polizei konsequent zu mehr Konflikten natürlich führt, die allein durch die Präsenz entstehen. Obwohl gegebenenfalls oder in der Regel keine Gefahrenlage erkennbar ist, die das notwendig macht. Das ist so das Grundproblem, mit dem sich Fanszenen seit Jahrzehnten herumschlagen. Und entsprechend ist es leider absolut zu einem Fußballspielbesuch dazu, vor allem auswärts. Das werden aber die meisten, die das hören, kennen. Denn wer schon mal ein-, zweimal auswärts gefahren ist, macht die Erfahrung. Ich habe das auch mit Familienmitgliedern bei mir, die nicht so regelmäßig zum Fußball fahren, mal durchexerziert und alle sind hinterher ganz erstaunt, wie sich das überhaupt anfühlt, zum Fußball auswärts zu fahren, wenn man nicht, wie einige Fans sich nicht namentlich nennen möchte, mit dem Lufthansa-Flieger einen Tag vorher anreisen und dann mit dem Taxi zum Stadion, dann ist das nicht zu vermeiden.
Wenn der Taxifahrer keinen Unfall baut, genau.
Ich würde Sven da gerne noch einen kleinen Moment, ich würde da gerne einhaken wollen. Und zwar entscheidet ja nicht schlussendlich der Fan darüber, ob er mit Polizei in Kontakt tritt, sondern immer die Polizei. Basis dafür ist die polizeiliche Einsatzführung. Ja, das ist die Grundlage. Dort wird entschieden, wie Polizei an dem Tag in welcher Form auftritt, mit welchem Kräfteeinsatz auch aufgetreten wird. Und dann gilt es natürlich auch immer, wen treffe ich dort als Beamtin oder Beamten. Wer ist mir also polizeilich gegenüber? Deswegen macht auch die Trennung zwischen unterschiedlichen Fangruppen keinen Sinn. Denn es ist dann schlussendlich egal, ob man Ultra ist, Kutte, Normalo oder was es da für Einordnung auch geben mag. Weil, wie schon gesagt, die Polizei entscheidet, ob Kontakt gesucht wird und wenn ja, in welcher Form und nicht die Fans.
Genau so. Wenn ich jedes Mal natürlich mit meinem Separé-Ticket brav auf der Haupttribüne bin, dann habe ich wahrscheinlich tendenziell weniger Kontakt mit der Polizei als Ultra in der Kurve. Aber ich denke, gerade das Beispiel Frankfurt, Auswärtsfahrt vor kurzem, hat gezeigt, dass man auch als ganz normal anreisender Fan im ICE nicht davor gefeit ist, in so eine Maßnahme zu kommen und da auch wirklich ohne irgendwas gemacht zu haben, auf einmal wahlweise in so einem Kessel sitzt, im schlimmsten Fall das Spiel verpasst oder in den nächsten Zug nach Hause gesteckt wird, nur weil man versehentlich oder weil man nicht versehentlich, sondern weil man im falschen Zug saß. Gut, schauen wir mal auf die konkreten Dinge, die da wahrscheinlich beschlossen oder zumindest besprochen werden sollen. Ich habe schon gesagt, die drei Oberbegriffe, Stadionverbote, personalisierte Tickets, Pyrotechnik. Fangen wir vielleicht mal mit den personalisierten Tickets an. Was ist denn daran so schlimm? Steht doch auf meiner Dauerkarte steht mein Name, wenn ich mich im Ticketshop buche, steht mein Name drauf. Jetzt muss ich, wenn ich bei Bayern im Auswärtsblock bin, auch mit so einem komischen Online-Ticket hantieren, habe mich auch eingeloggt. Also ist doch eh personalisiert. Lea.
Ich würde sagen, es gibt eine pragmatische und eine ideologische Antwort darauf. Die pragmatische ist, es macht alles langwieriger. Also der Einlass hier von der Gegengerade, wenn man sich das am Spieltag mal anguckt, dauert sowieso schon Ewigkeiten. Meine Mutter steht auf der Gegengerade, die steht da immer schon gefühlte 2 Stunden vor Stadionöffnung. Die müsste sich noch früher in die Schlange stellen, das würde ich ihr wirklich nicht wünschen. Das gibt's ja, glaube ich, auch von diversen Stellen, dieses Argument, dass es einfach nicht umsetzbar ist, wenn jedes Mal auch noch geguckt werden muss, passt der Perso zu der Person, die vor mir steht und die das Ticket in der Hand hält. Dazu kommt Menschen, die am Spieltag anreisen, ohne ein Ticket zu haben, weil sie keine Dauerkarte haben, was bei uns im Stadion nicht selten der Fall ist, und sich noch schnell eine Karte organisieren wollen. Die wären ziemlich raus, ehrlicherweise, weil wie soll das umsetzbar sein, dass das personalisiert umschreibbar ist? Also es scheitert schon an praktischen Hürden in der Umsetzung. Und das ideologische Argument ist, dass es Fußballfans unter Generalverdacht stellt. Also dass in dem Moment, wo ich ein Ticket kaufe, mir schon unterstellt wird, ich bin potenzieller Gewalttäter, Gewalttäterin in meinem Fall, und man müsste genau meine Daten abfragen, überprüfen, wie auch immer, weil ich von mir könnte ja eine Gefahr ausgehen. Und das lehne ich im Kern ab.
Stefan.
Und es ist ein Versprechen nach vermeintlicher Sicherheit. Es ist nicht nur die Konstruktion der Gefahr beim Fußballfan, sondern einher geht damit das Versprechen, wenn die Tickets erst einmal personalisiert sind, dann gibt es keine Gefahr mehr, die in den Stadien von Fans ausgeht. Wir hatten in der Folge, wo wir bei euch zu Gast waren, ja auch schon darauf hingewiesen, pro Heimspieltag beim FC St. Pauli 6 Ermittlungen, ja, das waren 0,02% aller Fans sind davon betroffen. Wir haben hier kein Sicherheitsproblem. Und wer so tut, dass es das gäbe, der bewegt sich, ich sag mal, zumindest dicht an der Unwahrheit. Und was in dem Kontext noch nicht besprochen wurde, was aber nicht ganz unwichtig ist, wenn wir personalisierte Tickets haben, dann müssen wir ja die Daten entsprechend abgleichen. Wie geschieht das? Wo werden die Daten gespeichert? Wer hat darauf Zugriff? Was passiert mit diesen Daten? Das sind alles Anschlussfragen, die noch nicht geklärt wurden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel, ich sag mal, das händische Abgleichen von Personalausweis zur Eintrittskarte, zu Namen, gegebenenfalls noch zu der Person optisch, ob die dazu passt, zum Vergleich zu, ich sag mal, sowas wie KI-gestützten Überwachungs- und Einlasssystemen, die das dann vollautomatisiert vollziehen. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Der Übergang, der ist wahrscheinlich, ja, weil, wie du schon richtig meintest, Lea, in der Form, stellen wir uns das vor, dagegen gerade vor, nicht praktikabel ist. Ja? Also da öffnet man, glaube ich, auch ein Tor, welches man im Zweifel nicht mehr geschlossen bekommt.
Genau, und es geht immer auch ja Schritt für Schritt jedes Mal wieder weiter. Das ist dann der erste Schritt. Vielleicht wird am Anfang noch nicht der Personalausweis geprüft. Vielleicht sind es erstmal einfach nur personalisierte Tickets. Und das kommt dann immer weiter. Die Gesichtserkennung ist dann der nächste Schritt und so weiter und so fort. Genau. Entschuldigung, Sven.
Nee, ich finde das toll. Ich finde das toll, wie ihr das inhaltlich begründet. Gehe ich alles mit. Aber ich als Grumpy Old Man. Mir reicht schon einfach, dass mein informationelles Selbstbestimmungsrecht da angegriffen wird. Ich finde, dafür brauche ich gar keine Begründung. Das ist was, was jedem Mensch irgendwie zustehen sollte. Hier ist eine Demokratie, eine freiheitliche Demokratie, die wir hier leben wollen. Das, so steht es zumindest drauf. Und das ist super. Die Argumente sind alle richtig. Ich finde, die braucht es fast gar nicht. Ich möchte meinen Namen nicht abgeben, wenn ich eine Veranstaltung besuche. Fertig. So war das früher. Fand ich gut. Soll so bleiben. Ich mache es heute mal einfach.
Tschüss. Vielen Dank, Sven. Schönen Tag noch. Okay, ja, es gibt bestimmt noch deutlich mehr Gründe. Wie gesagt, Alerta hatte da gestern auch was zugeschrieben, dass es eben auch für viele Menschen einfach gar nicht möglich ist, sich da irgendwie auszuweisen und man denen dann die Möglichkeit nehmen würde, Tickets zu bekommen. Das werden wir entsprechend verlinken. Zweiter Punkt, der groß diskutiert werden soll und wo ich glaube auch insbesondere Daniela Behrens, Innenministerin aus Niedersachsen, sehr weit vorne ist, ist der Punkt Pyrotechnik. Da müsste ich ja dann quasi den Vertreter der Ultras, die Vertreterin, fragen, Lea, warum ist Pyrotechnik denn so wichtig? Das ist doch alles, tut weh, wenn man es abbekommt und es macht Dreck und es stinkt und außerdem kostet das den Verein auch noch Geld, der doch so viel besser damit Stürmer kaufen könnte. Warum gehört Pyrotechnik zum Fußball dazu?
Also erstens, weil auch da die Zahlen dir ein Stück weit widersprechen. Also die verletzten Zahlen durch Pyrotechnik sind so verschwindend gering. Ich habe sie nicht präsent, ich kann sie nicht hier auf den Tisch legen, aber der Umgang mit Pyrotechnik ist über die letzten Jahrzehnte so professionalisiert worden in den Ultrakurven, dass die Verletzungsgefahr wirklich, wirklich sehr niedrig ist. Und es sich als Stilelement in den Kurven etabliert hat. Das verstehen viele Menschen als Ausdruck von Emotionen. Ob man das jetzt so mitgeht, weiß ich nicht. Ich kann Emotionen auch theoretisch anders ausdrücken, aber es überträgt Emotionen, es überträgt Stimmung, es erzeugt ein leidenschaftliches Bild. Und dazu kommt auch hier, dass es manchmal ja auch so fast was Trotziges hat, zu sagen, wir akzeptieren nicht, dass ihr so tut, als wäre das was Gefährliches. Also dass von außen uns auferlegt wird, ihr bringt hier Menschen in Gefahr, ihr bringt euren Verein in Gefahr, ihr kostet uns allen nur Geld. Das ist ja nicht unsere Schuld, in Anführungsstrichen, weil wir nicht diejenigen sind, die die Geldstrafen machen, sondern wir kritisieren genau das. Wir kritisieren, dass das so kriminalisiert wird, obwohl es auch da eigentlich keine Grundlage dafür gibt, das so zu kriminalisieren, weil auch da die Zahlen nicht stimmen, es gibt die verletzten Zahlen nicht. Es wird in meiner Wahrnehmung sehr verantwortungsvoll damit umgegangen. Natürlich gibt es die Ausreißer. Ne? Es gibt auch, wir haben hier am letzten Heimspiel vorm Stadion ein paar Gespräche mit Fans geführt. Da meinte auch einer zu mir, und das finde ich sehr nachvollziehbar, dass er damals in Kiel im Block stand, als das Banner gezogen werden sollte und da Bengalos in den Block geschmissen wurden als Ablenkungsmanöver, um das Banner mitzunehmen. Und er meinte, sowas will er nie wieder erleben. Aber bei Ultras hat er eigentlich das Gefühl, die gehen verantwortungsvoll damit um und das Bild, was entsteht, ist ein schönes. Und die Unterscheidung kann ich total nehmen. Also, dass es nicht als Waffe eingesetzt wird, aber in meiner Wahrnehmung ist der Teil, dass es so genutzt wird, so verschwindend gering, dass es nicht den Stellenwert haben sollte, den es in der aktuellen Debatte hat. Und eigentlich, noch als letzter Punkt, war man ja auch auf einem ganz guten Weg. Also es gibt ja auch da Gespräche, es werden über dieses, ich glaube, Pyrostrafen zünden, ich heißt dieses Bündnis, werden schon gute, elementare Bausteine gelegt, um das Ganze zu entkriminalisieren. Ich finde, in den letzten Jahren ist auch die Berichterstattung in eine sehr positive Richtung gegangen. Sportkommentatoren tun nicht mehr so, als würde man Kinder verbrennen, wenn man ein Bengalo anzündet. Und jetzt ist das so eine extreme Rolle rückwärts, dass das für mich nicht so ganz zugreifend ist, warum das so sehr auf der Platte steht von Innenministern, die sich eigentlich um relevantere Themen kümmern sollten, als darum, ob man jetzt eine brennende Fackel in der Hand hält oder nicht.
Ich hätte da ergänzend die Zahl nämlich zu. Ach, laut CIS-Bericht waren das 95 Personen. Wir müssen uns ernsthaft darüber unterhalten, welche Verletzungen das hervorgerufen hat, bei wem, in was für einem Kontext. Denn, was auch klar ist, sowas wie der Einsatz von Böllern, den gab es früher regelmäßiger. Und wenn ich das jetzt überblicke, und das ist natürlich, na, ich bin nicht allwissend, beileibe nicht, aber dann ist der Einsatz von Böllern auf jeden Fall zurückgegangen. Und das macht sich bemerkbar. Und Lea, ich kann dich auch beruhigen, denn Armin Schuster von der CDU, der sagt dir wahrscheinlich nichts, aber der ist Innenminister im schönen Sachsenland. Ja, und der hat, ich zitiere mal, Folgendes geäußert. Wer sagt hier, dass es wenig oder viel ist, wenn wir 50, 60, 70 Menschen haben, die durch Pyro verletzt werden, alleine in Sachsen in einem Jahr? also ich glaube mal, dass Armin Schuster, der wird ja wissen, wovon er spricht, ne? Der würde ja keine Falschbehauptungen in die Welt stellen. Wir haben also 70 Personen allein in Sachsen, die verletzt wurden. Ja, da bleiben noch 15 um und bei übrig. Und die verteilen sich aufs restliche Bundesgebiet. Also wir sind hier in Hamburg auch diesbezüglich verhältnismäßig sicher. Ich dachte, das kann ich ja nur mal den, die Bedenken nehmen. Und die Frage auch, die Mike ja eingangs gestellt hatte, war, was hat das, also das kostet sehr viel Geld. Dass das so viel Geld kostet, das sind auch Entscheidungen von entsprechend Vereinen und Verbänden. Ja? Sowohl DFB, DFL sind in diesen Prozessen involviert und wir könnten auch am Beispiel Österreich oder in den skandinavischen Ländern, ich glaube Norwegen, eine Legalisierung von pyrotechnischen Erzeugnissen im Stadion vorantreiben und sagen, bestimmte pyrotechnische Erzeugnisse können in bestimmten Bereichen des Stadions sicher gezündet werden. Das hätte auch den Vorteil, dass wir Menschen darüber informieren könnten im Vorfeld, dass hier ist ein Bereich, wo Pyrotechnik gezündet wird heute. Wenn du Atemwegserkrankungen oder ähnliches hast, dann weißt du, heute wird gezündet, kannst du dich von diesem Bereich für die Dauer des Zündens fernhalten. Und diese offene Kommunikation ist ja inzwischen, also das ist möglich, aber erschwert. Und ich würde mal behaupten, ein Großteil der Personen sieht einfach, oh, da ist jetzt jemand auf dem Zaun und wahrscheinlich wird die Person gleich zünden, denn sie hat ein Bengalo in der Hand und ist vermummt.
Ja, das ist auch das, ne, was man in der Kurve ja, also, ne, das ist, in der Kurve stehen ja in erster Linie durchaus Leute, die wissen, wo sie stehen und warum sie da stehen. Da haben wir relativ wenig Touristen oder NeubesucherInnen und dementsprechend ist es, glaube ich, auch, ja, es wäre schön, wenn man es erklären und deutlich machen könnte. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt nötig ist. Also, ich glaube, da ist schon ganz klar, relativ klar ersichtlich und da sind Leute, die sich mit Fußball auskennen, beziehungsweise du stehst immer neben Menschen, die dir erklären können, was passiert und ich glaube, das funktioniert auch in den meisten Fällen richtig gut. Also bei uns zumindest, die eigene Erfahrung zeigt das.
Ich sehe das ähnlich und wenn wir in jüngster Vergangenheit mal schauen, also die mir bekannten Verletzungen sind durch legale Pyrotechnik bei Hansa Rostock zuletzt entstanden, wo deren Flutlicht Masten ja verabschiedet wurden und dort ist ja Pyrotechnik, die verwendet wurde, durchs Dach durchgetropft und hat ein Kind getroffen. Das ist total beschissen, da sind sich alle einig, aber es hat anscheinend nichts zu tun mit einer Form von, ist das legal oder nicht. Die Gleichsetzung mit Gewalt, ja, wo Lea ein bisschen auch darauf eingegangen ist, wie wird das interpretiert? Ich glaube, da müssen wir tatsächlich ran. Also deswegen teile ich auch deine Positionierung, Sven. Wenn du sagst, in der Kurve funktioniert das sehr gut, das sehe ich ähnlich. Und wahrscheinlich gehört ihr beide auch zu einer Generation, die Pyrotechnik in einer anderen Form auch noch am Millerntor erlebt hat. Beispielsweise, dass Einzelpersonen einfach mal ein Bengi gezündet haben auf der Gegengeraden. Ja, und das war Teil von Supportkultur.
Da hat er uns jetzt alt genannt, ja, aber ganz charmant. Ne? Ja.
Nicht ganz so unrecht, Mike.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Ich habe eure Erfahrung gelobt.
Ich habe einen Punkt noch dazu, weil du sagst, die Art der Verletzung, ich glaube, und du hast es vorher schon erwähnt, Böller, das war ja auch der Punkt in, oh, jetzt sage ich es bestimmt falsch, war es in Augsburg-Hoffenheim, der da...
Ja, ich glaube,
also
ja.
Also ein Hoffenheimer in Augsburg im Gästeblock, irgendwie sowas. Oder was? Ja, irgendwie, also irgendein Spiel mit zwei Vereinen, wo man denkt, dass die was zünden, ist ja auch was Besonderes. Und das war halt auch etwas, es war ein Böller und wir sind, wie du schon gesagt hast, Böllernutzung ist stark zurückgegangen, es sind sich eigentlich alle Szenen einig, Böller gehören nicht in Menschenmengen. Und das, wenn man das auch noch unterlassen würde, die paar Idioten, die das dann noch tun, dann hätte man auch schon wieder sehr viel gewonnen. Eine Frage habe ich noch und zwar ist es auch im Nebensatz eben angeklungen, die Legitimierung jetzt über dieses Thema zu sprechen. Also natürlich können wir Fußballfans der Politik nicht vorschreiben, mit wem sie worüber reden. Aber es gibt ja gewachsene Strukturen. Es gibt ja das Bündnis, was Lea eben schon ansprach. Warum, also weiß man das? Warum weicht man hier von den vorhandenen etablierten Wegen ab? Warum greift man jetzt hier auch zu der neuen Arbeitsgruppe und scheißt quasi auf die bisherigen Strukturen? Ist das irgendwie bekannt?
Das ist nicht bekannt, weil wir ja auch über die Papiere selbst keinerlei Kenntnis haben. Also niemand hat den Zugriff auf die Primärquelle bisher. Ja, also es wird Menschen selbstverständlich geben, die das haben. Die waren wahrscheinlich Teil des Arbeitsprozesses. Aber ich denke, Mike, du spielst gerade ein Stück weit auf die BLOAG an. Und die InnenministerInnen der Länder, Daniela Behrens von der SPD, gehört ja auch dazu, haben ja die BLOAG ins Leben gerufen, diese Bund-Länder-offene Arbeitsgruppe mit den drei Unterarbeitsgruppen, wobei insbesondere die erste Unterarbeitsgruppe nämlich nochmal von Relevanz ist. Denn in dieser hat den Vorsitz entsprechend Hamburg. Das ist, da geht es um die zentrale Stadionverbotskommission. Ja. Aber das nur am Rande. Wir haben ja die etablierten Strukturen mit dem Nationalen Ausschuss für Sport und Sicherheit. Dieser Nationale Ausschuss für Sport und Sicherheit basiert wiederum auf auch einer Innenministerentscheidung aus den Jahren 1991, 1993 umgesetzt, dem sogenannten Nationalen Konzept für Sport und Sicherheit. In diesem NAS befinden sich unter anderem VertreterInnen von der Bundespolizei, von der Zentralen Informationsstelle für Sportansätze. Dann dein ehemaliger Arbeitgeber. Ja.
Der Fanladen ist auch dabei.
Nein. Also als Bundesvertretung, ja.
Ist die KOS dabei. Also,
ne? Die KOS ist unter anderem dabei.
Und die Bundesarbeitsgemeinschaft.
Genau, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte.
Genau.
Aber auch BRG. Verkehrsunternehmen, der Städte- und Gemeinderat und so weiter und so fort. Also alle Institutionen, die einen sicheren Spieltagsablauf ermöglichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wird auf diese jahrzehntealte Expertise nicht zurückgegriffen? Und da ließe sich nur spekulieren. Und das können wir ja heute hier einfach mal tun. Ja?
Wir sind total frei da drin.
Denn das Ganze ist ja eine ziemliche Blackbox und das kann man erstmal, das wäre der allererste Punkt, den ich kritisieren würde. Wir haben versucht, da nähere Einblicke zu generieren. Das war nicht möglich, denn sowohl die parlamentarischen Anfragen wurden diesbezüglich negiert, als auch solche Plattformen wie Frag den Staat oder ähnliches, was wir genutzt haben, um in Erfahrung zu bringen, was steht denn wirklich in diesem BLOAG-Bericht. Ja? Jetzt müssen wir uns immer auf Sekundärquellen berufen. Man hätte ja gerne mal die Primärquelle.
Sag mal ganz kurz, wer ist wir in dem Fall? Das ist ja nicht nur die Braun-Weiße Hilfe, sondern wahrscheinlich der Dachverband.
Genau, das ist der Dachverband der Fanhilfen und wir haben da ein gemeinsames Interesse, Einblick zu generieren. Und deswegen versuchen wir das über verschiedene Zugangsformen, lass mich so formulieren, um einfach mal zu wissen, was ist denn da dran. Denn wir sprechen da ja zwar heute drüber, aber unsere Grundlage dafür ist natürlich nicht der Bericht selbst. Denn der ist nur für den Dienstgebrauch als Verschlusssache entsprechend deklariert. Ja. Kommen wir wieder zurück also zu dem Nationalen Ausschuss für Sport und Sicherheit und die Expertise, die nicht genutzt wurde und warum das nicht der Fall war. Wir können davon ausgehen, dass die Dinge, die jetzt in der BLOAG besprochen wurden, wahrscheinlich in der Form nicht im NAS auf Zustimmung getroffen wären, obwohl wir dort ja auch die Polizei beispielsweise als Akteur mit anwesend haben.
Ja? Auf jeden Fall Institutionen wie die Polizei, wie InnenministerInnen und so weiter, da ja auch deutlich in der Mehrzahl sind. Ne? Also ich würde davon ausgehen, man hat einfach keinen Bock oder man möchte einfach gerne die Nörglerinnen übergehen und sich das einfach schön leicht machen. Und das ist natürlich völlig zu Recht zu kritisieren, weil eben nur die eine Seite am Tisch sitzt, die andere Seite nun gar keine Stimme mehr hat. Wobei ich eben sagen wollte, im NAS ist die andere Seite, also die Seite der Fans, jetzt auch nicht pari-pari vertreten.
Das stimmt, aber sie ist zumindest vertreten ja. Und da liegt der signifikante Unterschied.
Ja.
Ja? Also auch zu diesen ganzen BLOAG-Unterarbeitsgruppen, da haben wir keine Fanvertretung. Wir haben in einer Unterarbeitsgruppe, hatte die KOS eine Anwesenheitsmöglichkeit und durfte entsprechend passiv mit vernehmen, was dort verhandelt wurde. Ich würde aber auch mal in Frage stellen, inwieweit die KOS überhaupt eine Fanvertretung ist, Denn eigentlich ist ihre Aufgabe ja auch nur koordinierend tätig zu sein. Ja?
Die COS hat eher so einen Blick von außen, einen wissenschaftlichen Blick auf die ganze Geschichte. Die BAG-Fanprojekte, da sind dann tatsächlich VertreterInnen dabei, die auch aus der Praxis kommen, direkt aus dem Feld. Die COS ist trotzdem super, das will ich gar nicht sagen, ne? Aber sie sind schon auch weit weg vom aktuellen Tagesgeschehen und von den Fanszenen. Sie beschäftigen sich in erster Linie wissenschaftlich mit dem Thema.
Und wir wären wahrscheinlich uns da drin einig, dass man sagen würde, das ist keine klassische Fanvertretung.
Ganz genau, ja.
Und also, um es kurz zu machen, wahrscheinlich haben sie eine Parallelstruktur etabliert, um die größten Schweinereien, die sie sonst nicht durchsetzen könnten, dort durchsetzen zu können. Und das sollte aufhorchen lassen, ja. Also vor allen Dingen diese Form von Intransparenz, die dort existiert.
So, jetzt ist ja durchaus viel Pressearbeit seitens der Fans. Das Ganze in den letzten Wochen, ich will nicht sagen eskaliert, aber zumindest medial doch sehr viel präsenter geworden, als es wahrscheinlich der Innenministerinnenkonferenz lieb gewesen ist. Hat dazu geführt, dass es unter anderem eben diese 12 Minuten Schweigen jetzt am Wochenende gab, was auch nochmal ein ziemliches Echo, glaube ich, auch in der Berichterstattung erzeugt hat, weil es einfach so ein geschlossener Auftritt war. Also ich war früher immer bei dem Schweigeprotest so der Meinung, etwas, was man nicht macht, wird auch nicht wahrgenommen. Also wenn ich einfach 20 Minuten am Anfang nicht supporte, das hat meistens nicht den gewünschten Effekt gehabt, weil es auch oftmals so eine Insellösung war und nur eine Fangruppe das situativ mal genutzt hat. Aber ich glaube, dieser geschlossene Auftritt, dass es jetzt alle Fanszenen an dem Spieltag gemacht haben, der hat sehr geholfen. Und du hast es eben schon, Lea, bei der Pyrotechnik gesagt, dass sich da die Berichterstattung so ein bisschen dreht. Auch in dem Fall, ich weiß nicht, welche Spiele ich alle gesehen habe am Wochenende, aber es war in fast jedem, wo ich dann auch live eingeschaltet habe, am Anfang immer Thema. Ja, Sie wissen ja, es ist jetzt der 12-Minuten-Protest, also auch auf Sky, auch auf der Zone wird das inzwischen völlig normal dargestellt, was, glaube ich, vor ein paar Jahren auch noch überhaupt nicht der Fall gewesen wäre. So, und da gab es jetzt unter anderem auch die Demonstration in Leipzig. Wie gesagt, je nachdem, wen man fragt, zwischen 8.000 und 20.000 Leute, die da mitgelaufen sind, Fans hin aus komplett Deutschland. Und was natürlich auch aufgefallen ist, St. Pauli war nicht als Gruppe vertreten. Warum nicht, Lea?
Genau, vielleicht muss ich dafür ein bisschen weiter ausholen. Das wird ja organisiert von dem Bündnis Fans in Deutschland, in dem wir viele Jahre nicht Teil waren. Das gibt's schon länger, als es den Protest aktuell gibt. Aber wir als St. Pauli haben uns da rausgehalten. Wir haben teilweise Aktionen mitgetragen, aber wir waren nicht offiziell Teil des Bündnisses. Und wir haben jetzt dieses Thema als so wichtig erachtet, dass wir uns dafür entschieden haben, dafür dem Bündnis beizutreten. Und wir noch relativ frisch in diesem Bündnis waren, als diese Demo geplant wurde. Und wir dachten, das wäre jetzt vielleicht ein Schritt zu groß, zu schnell, vor einer Woche erst dem Bündnis beigetreten und jetzt schon die St. Pauli-Fanszene dahin mobilisieren, kam uns für uns nicht machbar vor, weil zu schnell zu viel. Was nicht heißt, dass wir die Demo falsch fanden, sondern ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das so groß war, so ein gutes Echo erzeugt hat. Und vielleicht noch kurz zu dem 12-minütigen Protest. Ich verstehe total, was du meinst, aber ich finde, es ist in dem Sinne ein ganz wunderbares Stilmittel, weil es zeigt, was fehlt. Und das ist das, was die Fankultur in Deutschland aktuell noch sehr auszeichnet, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine lebendige Fankultur haben und es bis in die unterklassigen Ligen Stadien gibt, die gefüllt sind mit Fans, mit Stimmung, mit Choreos, mit Tifo-Material, wo wirklich Stimmung ist, egal wie das Spiel läuft. Und da einmal für einen festgesetzten Zeitraum zu zeigen, wie es aussehen würde, wenn diese Fankultur beerdigt wird und dass diese Maßnahmen der IMK in der Ausprägung, in der man sie durchsickern hat, sehen, haben das Potenzial, Fankultur zu beerdigen. Und das war das Ziel dieses Protestes, einmal zu zeigen, da kann es hingehen, wenn ihr das so durchdrückt. Und dafür fand ich es sehr, sehr wirkmächtig, einmal diese Stille wirklich zu erleben und zu merken, okay, da hat dann wahrscheinlich selbst der normale St. Pauli-Fan, wenn wir wieder zum Anfang zurückkommen, der sich fragt, was hat das alles mit mir zu tun, spätestens da wird er es merken. Selbst wenn er nie den Kontakt mit der Polizei hat, wird er merken, wenn die Ultras in den Stadien fehlen. Und das ist dann zumindest ein kleiner Funken Betroffenheit, der für alle Fußballfans gilt.
Und es werden nicht nur die Ultras fehlen. Es werden alle fehlen, die aktiv und organisiert sind. Denn uns muss klar sein, bei den Verschärfung der Stadionverbotsrichtlinien, da werden aus Sollbestimmungen Mussbestimmungen. Und Sven, du wirst das sicherlich aus deiner damaligen Praxis noch viel besser herleiten können, wie wichtig das auch ist in der gewaltpräventiven Jugendarbeit, insbesondere auch die Spielräume vor Ort am Standort nutzen zu können und zu gucken, okay, mit wem habe ich denn hier überhaupt zu tun und macht ein Stadionverbot Sinn oder gibt es nicht Alternativen, auch in ja gerade aus einer präventiven Perspektive?
Ja, es ist ja gerade aus fansozialarbeiterischer Sicht, es ist natürlich ein Stadionverbot grundsätzlich kontraproduktiv, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man so krass sagen. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch hier bei uns einige Stadionverbote, die ausgesprochen wurden. Und vor allem ist aufgefallen, wenn die jüngere Fans betrafen, dann macht das auch, kann das auch was mit dem Selbstbild machen der einzelnen Personen, die dann quasi in eine Rolle gedrängt werden, in der sie vielleicht vorher gar nicht waren und dann so ein Label aufgedrückt bekommen und sich gegebenenfalls auch dementsprechend verhalten beziehungsweise eher auf eine Kontraposition sich zurückziehen und letztendlich dann auch dem Einfluss der Gruppe an den Spieltagen in den Stadien gar nicht mehr unterliegen, so, sondern sich dann, um es mal ganz salopp auszudrücken, vorm Stadion rumtreiben, hat ja auch keiner was davon. So, und das fand ich immer schwer, also blöd, dass wir das beobachten müssen. Das macht, siehst du schon, das macht was mit den jungen Leuten. Die haben jetzt das Label übergeholfen bekommen. Und auch so ganz grundsätzlich ist es ja auch so, es ist ja eine Art von Paralleljustiz, so wird es wahrgenommen, so ist es meiner Meinung nach auch, das wird als ungerecht wahrgenommen und das macht natürlich deine Arbeit als Fansozialarbeiter auch schwer, weil ja eigentlich dazu gehört im Kern bei den jungen Fans irgendwie das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Organe zu stärken. Und das ist im Kontext Fußball, so ehrlich muss man sein, teilweise unmöglich. Wenn die jungen Fans irgendwie jede Woche diese Erfahrung machen, da muss man sie ganz woanders ab. Da kriegt, ne? Also die machen ganz andere Erfahrungen als ein Großteil der Bevölkerung, der Menschen irgendwie sie machen. Und da wird es dann ganz schwierig, irgendwie anzusetzen.
Das ist spannend zu hören von dir, denn eigentlich soll ja ein Stadionverbot nicht strafend wirken, sondern ist eine erzieherische Maßnahme, qua Selbstverständnis. Ja? Also in der Praxis scheint es ja anders zu sein. Also wenn man das wenn man deinen Schilderungen so folgt, dann sehen wir da drin ja schon auch eine Bestrafung und das lässt ja nochmal doppelt aufhorchen, dass zukünftig mit Einleitung eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens innerhalb von 6 Wochen ein Stadionverbot von mindestens 3 Monaten ausgesprochen werden soll. Ja, das heißt, wir hätten dann genau diesen strafenden Charakter und hätten vielleicht den gegenteiligen Effekt, der eigentlich herbeigeführt werden soll. Denn argumentativ wird das Ganze ja mit einem Mehr an Sicherheit begründet. Und stattdessen hätten wir, wenn ich dir so folgen würde aus deiner ehemaligen Praxis, hätten wir wahrscheinlich ein weniger an Sicherheit, weil auch ein weniger an sozialer Eingebundenheit
das in den Gruppen. Auf jeden Fall. Und es werden halt gefühlt rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft gesetzt, wahrscheinlich sogar praktisch. Das wird auch noch irgendwie zu prüfen sein, aber gefühlt ist es auf jeden Fall so. Und das kriegst du nicht vermittelt.
Ja. Zumal ja ein polizeiliches Ermittlungsverfahren, um das nochmal ganz kurz einzuordnen, soll ja eigentlich B, aber auch entlastende Anteile berücksichtigen. Ja? Und ist ja, die Schuld wird woanders im Zweifel verhandelt, qua Gewaltenteilung, nämlich dann bei der Judikative vor Gericht.
Lass uns da nochmal den Schritt einmal zurück machen, weil nach personalisierte Tickets und Pyrotechnik ist ja das dann quasi das dritte große Thema, Stadionverbote. So, ich fahre alle 2 Wochen mal zum Heimspiel und ab und zu fahre ich mal auswärts. Ich habe noch nie ein Stadionverbot gehabt, also das betrifft ja wieder nur die Ultras. So, tut's ja nicht. Man kann sehr viel leichter an ein Stadionverbot kommen. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, wie ist die Ist-Situation? Also wofür gibt es aktuell Stadionverbote? Wer entscheidet darüber? Also wofür es das gibt, ist wahrscheinlich ein sehr breites Feld. Inzwischen kann man schon, wenn man an der falschen Stelle mal einen Aufkleber aufklebt, ein Stadionverbot bekommen, wenn es ganz blöd läuft. Oder habt ihr auch schon gesagt, ich den Polizisten an unsachgemäßer Stelle duze.
Aber wer entscheidet das heute, ob es dieses Stadionverbot gibt?
Naja, die Stadionverbote werden erst einmal durch die Polizei angeregt. Ja?
Angeregt, was heißt das?
Ja, die tritt auf die entsprechenden Ansprech gegenüber vom Verein zu. In dem Fall wäre es bei uns beispielsweise Sven Brooks als Sicherheitsbeauftragter und würde sagen, Herr Brooks, uns liegen Erkenntnisse vor für Person XY, das, und wir gehen davon aus, dass wir hier die erzieherische Maßnahme des Stadionverbotes gerne anwenden wollen, um beispielsweise Gefahr, die von der Person ausgehen soll, zukünftig bei Fußballspielen zu unterbinden.
So, jetzt ist Sven Brooks ja pädagogisch auch sehr gut geschult und er entscheidet das nicht einfach nur, sondern was macht er denn jetzt mit der entsprechenden Person?
Na, ich würde von der Person erst einmal ausgehen, weil da wird es viel spannender. Die Person würde wahrscheinlich als allererstes sich sowohl an den Fanladen als Fanprojekt des FC St. Pauli wenden, als auch an die Fanhilfe und würde sagen, mir droht hier ein Stadionverbot. Und dann würde es nämlich im Rahmen dieser drohenden Stadionverbotsvergabe würde es eine Anbindung geben, ganz konkret an die sozialpädagogische Arbeit des Fanprojektes. Und das Fanprojekt würde sich dieser Person annehmen. Dann würde es im weiteren Verlauf eine Anhörungsmöglichkeit geben für die entsprechende Person. Die Person dürfte sich zum Sachverhalt äußern. Ja, das kann auch gegebenenfalls schwierig sein, ja, sich dazu zu äußern, wenn zum Beispiel noch ein strafrechtliches Verfahren in der Schwebe ist und noch nicht klar ist, wie das endet. Wird auch manchmal dazu geraten, sich erstmal nicht zur Sache zu äußern. Denn rein formal wäre es möglich, auch die Menschen, die Teil dieser entsprechenden Gesprächsformat wären, auch als Zeuginnen und Zeugen zu laden. Ja, meines Wissens nach ist das in der Form noch nicht passiert, aber wenn man sich so das Zeugnisverweigerungsrecht, nicht existente, Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit anguckt und ganz konkret auch am Beispiel Karlsruhe und dem FEM-Projekt dort vor Ort, dann müsste man das gegebenenfalls sogar befürchten.
Genau, wer noch nie von Stadionverboten gehört hat und denkt, das ist ja ein spannendes Thema, wollte ich immer schon mal mehr zuhören. Millanton 113 mit der braun-weißen Hilfe kann man sehr gut sich nochmal so ein bisschen Basiswissen aufschaffen. So, Entschuldigung, weiter. Jetzt gibt es also diese Anhörung und danach wird dann entschieden von Sven Brooks, wahrscheinlich nicht alleine, aber in irgendeiner Form, ja, ich folge dieser Anregung der Polizei oder ich folge ihr nicht.
Es gibt entsprechend je Standort unterschiedliche Stadionverbotskommissionen. Also es gibt eine Stadionverbotskommission, die unterschiedlich personell besetzt ist. Ja. Wie die besetzt ist, warum sie in unterschiedlicher Art und Weise besetzt wird, ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Ja. Es ist aber klar, dass es, ich sag mal, im Vergleich zur Vergangenheit dort einen maßgeblichen Fortschritt gibt. Denn es gab früher nicht die Möglichkeit von Fans, sich zur Sache zu äußern und auch ihre Perspektive einzubringen. Ja, und beispielsweise zu sagen, hey, ich bin nicht über Rot gegangen und ich habe da auch keinen Aufkleber hingeklebt. Ja, das war jetzt sehr plakativ, tut mir leid.
Naja, aber es ist leider kein Witz, ne? Aufkleber verkleben ist eine Sachbeschädigung, kann als Sachbeschädigung ausgelegt werden, Entschuldigung, so ist es korrekt, und kann in der Folge natürlich zum Stadionverbot führen und hat es in der Vergangenheit auch schon.
Genau, und die Frage wäre dann ja eher im Anschluss, okay, welchen Spielraum gibt es? Ja, also, und da sind wir wieder bei der Unterscheidung zwischen soll und muss. Ja, und wenn ich natürlich vor Ort einen Entscheidungsspielraum habe, dann kann ich den auch nutzen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, es wird ein Stadionverbot von Minimum einem Jahr verhängt, aber das Ganze wird direkt auf Bewährung ausgesetzt. Ja, und wenn sie nicht weiter entsprechend auffällig werden, dann findet dieses Stadionverbot keine konkrete Umsetzung.
Und nochmal ganz konkret, solange nicht diese Stadionverbotskommission entscheidet, jawohl, dafür spreche ich ein Stadionverbot aus, solange gibt es auch noch kein Stadionverbot, auch wenn die Polizei sagt, wir hätten das gerne.
Genau, und je nach, ich sag mal, Verein, ja, wird das auch unterschiedlich gehandhabt, aber es ist nicht unüblich, dass man erst einmal das strafrechtliche Verfahren abwartet, denn das hatte ich ja schon mal eben gerade erwähnt mit potenziellen Zeuginnen und Zeugen. Darauf kann man sich natürlich auch beziehen und kann sagen, na ja, das Verfahren wurde eingestellt aufgrund von Geringfügigkeit oder ich habe hier einen Freispruch vor Gericht erhalten und es ist nachgewiesen, ich war das gar nicht. Und nicht zu guter Letzt gilt ja sowas wie eine Unschuldsvermutung. Und das ist ein ganz hohes Gut, das ist eine Selbstverständlichkeit, die wir uns öfter mal wieder bewusst machen könnten, meiner Ansicht nach, denn alles andere wäre eine Form von Willkür, ja? Eine Vorverurteilung, das möchten wir nicht. Und es gibt gute Gründe, dass es bei uns Institutionen gibt, die dann auch ihr Urteil im wahrsten Sinne des Wortes fällen.
So, klingt schon schlimm genug, dass das so ist und dass man oftmals mit der Aussage der Polizei alleine schon so ein Verfahren überhaupt in Gang setzt. Das soll jetzt ja aber geändert werden. Was, also wir haben, du hast das eben auch schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht musst du das noch ein bisschen ausführen, diese Blackbox, also man weiß natürlich nicht genau, was in dieser Arbeitsgruppe entschieden wurde, wir wissen nicht genau, was in der IMK dann am Ende entschieden werden soll und ob es überhaupt entschieden wird, aber nach dem, was man so weiß, wie ist denn da der Stand und was soll da zur Entscheidung gebracht werden? Was soll sich verändern?
Vielleicht zur ersten Frage nochmal, dass es sich um eine Blackbox handelt, das liegt, wie ich ja schon ausführte, schlicht und einfach daran, dass man den Originalbericht nicht in den Händen hält. Es gibt aber Ausführungen, entsprechend auch von der DFL, die Ergebnisse veröffentlicht haben. Ja, die sind zugänglich inzwischen, die Materialien, und man kann die einsehen. Die sind aber aus der Perspektive der DFL natürlich auch gewichtet. Und deswegen genau, muss man im Anschluss vielleicht auch nochmal erwähnen, dass sowas wie, egal was jetzt die Arbeitsuntergruppen der BLOAG beschließen, die Innenministerinnenkonferenz ist nicht verpflichtet, dem Folge zu leisten. Das ist sehr wahrscheinlich, aber sie sind nicht verpflichtet und deswegen bleibt es ein bisschen offen. Alles, was wir also gerade debattieren, ist ein Stück weit unter Vorbehalt. Wir versuchen das bestmöglich wiederzugeben und nach bestem Wissen und Gewissen, aber wir haben keine Glaskugel, in die wir reinschauen können und sagen, so wird's. Ja. Was jetzt ansteht, es wird zukünftig ein Stadionverbot ausgesprochen werden müssen, wenn polizeiliche Ermittlungen eingeleitet wurden gegenüber dem Fan im Kontext von Fußballspielen. Der Verein ist dann verpflichtet, nicht abzuwarten, bis irgendwann mal ein juristisches Urteil gefällt wurde, sondern innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme dieses Ermittlungsverfahrens entsprechend das Stadionverbot dann auszusprechen. Die Dauer wird mindestens 3 Monate sein. Das heißt, die bisherige Praxis, auch mal abzuwarten, zu gucken, was kommt denn dabei überhaupt raus? Wie substanziell sind denn diese Ermittlungen? Oder ergeben die Ermittlungen vielleicht auch, die Person war das gar nicht? Das wird in der Form gar nicht möglich sein. Denn aus dem Soll wurde ein Muss. Und wenn wir dann noch überlegen, dass es soll zwar weiterhin lokale Stadionverbotskommissionen geben, aber dieser ist übergeordnet eine zentrale SV-Kommission, die dann unter anderem die Rechts- und die Fachaufsicht haben wird und sie wird entsprechend eine Unterrichtungs-, Kontroll- und auch ein Weisungsrecht besitzen, dann sind die Spielräume vor Ort minimal und das ist fatal für auch jede Form von sozialpädagogischen Angebot im Rahmen von Fankultur, Fußballspielen, wie man das auch immer fassen mag.
Ja, das wäre dann mit Feigenblatt noch beschönigend umschrieben auf jeden Fall. Die Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, auf welcher Grundlage kann dann eigentlich eine IMK die Vereine, die DFL oder wie auch immer, die Vereine letztendlich ja am Ende als Umsetzende zwingen oder auffordern oder dazu bringen, das tatsächlich durchzuziehen?
Sie kann sie nicht zwingen. Ist nicht möglich. Die Vereine müssen selbst und Verbände zu dem Schluss kommen, dass sie das umsetzen möchten. Denn so. Stadionverbot ist ja schlussendlich nichts anderes als irgendwie das Geltendmachen des eigenen Hausrechts.
Ja.
Ja? Sprich, ich brauche einen anderen Hebel und ich glaube, dieser Hebel ist unter anderem die Androhung Fußballspieler unter Ausschluss von Fans, das Nichterteilen von entsprechenden Erlaubnissen, um die Fußballspiele durchführen zu dürfen und ganz klar natürlich auch am Beispiel Bremen das Übertragen von Polizeikosten. Und weil die sowohl Fanszenen als auch Vereine haben ja gar keinen Einfluss darauf, wie polizeiliche Einsatzplanung abläuft und auch was für ein Personalbestand für so einen Spieltag anberaumt wird. Ja, wir hatten das ja auch in der Folge, wo wir bei euch zu Gast waren und haben da einmal kenntlich gemacht, okay, wie ist denn die Einschätzung, wann wird ein Spiel in welcher Form wie gewichtet? Und dann wird es natürlich auch haarig. Und ich glaube, also ganz schnöde, der Druck wird übers Geld erzeugt.
Das ist zu befürchten, ja. Genau. Kann ich eine kleine unlustige Anekdote nochmal dazu beitragen? Ich erinnere mich an eine Nachbereitung eines problemlosen, wahrscheinlich Zweitligaspiels hier am Millerntor, wo wir im Nachklapp nochmal bei der Polizei angefragt haben, warum der Einsatz von Pferden an dem Spieltag notwendig war. Und es kam als lapidare Antwort, die Pferde müssen bewegt werden. So viel zum Thema Kostenübernahme und so weiter. Und über Hubschrauber-Einsätze müssen wir dann gar nicht diskutieren. Also das ist ein absurdes Feld tatsächlich, wie die Polizei sich selber quasi ihre Einsätze und vor allem ihre Einsatzzahlen irgendwie schaffen kann. Und es ist ja auch belegt, dass je mehr Polizei du in ein Feld reinbringst, desto mehr Straftaten, Delikte werden natürlich wahrgenommen, die sonst überhaupt nicht passieren, ne, die als Lappalien im Sande verlaufen oder gar nicht erst auftauchen würden.
Genau. Aus dem Dunkelfeld wird ein Hellfeld.
Das wollte ich damit sagen. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Danke dafür.
Aber wenn wir noch so herrliche Quatschüberschriften als Episodentitel hätten, dann wären die Pferde müssen bewegt werden auf jeden Fall super. Entschuldigung, Lea, ich bin dir ins Wort gefallen.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob es eigentlich Zahlen und Statistiken dazu gibt, wie viele Wasserwerfer pro Wochenende nicht bewegt werden, obwohl sie irgendwo abgestellt wurden. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das ist ja so ein ewiges Problem, ne, dass die Polizei am Ende so eines Spieltags immer sagen kann, na gut, es ist nichts passiert, weil wir mit 8 Wasserwerfern auf St. Pauli rumstanden. Oder wenn was passiert, dann können sie sagen, na gut, das ist passiert, weil wir nicht genug Wasserwerfer in der Gegend rumstehen hatten. Also sie haben in beide Richtungen eine Win-Win-Erzählung für sich. Und eigentlich bräuchte es da mal Zählungen und Statistiken zu, wie viele von diesen Steuergeldern am Ende des Tages da tatsächlich einfach verbrannt werden, ohne dass es notwendig ist. Und das ist nicht komplett gegenzurechnen, weil dann können sie natürlich sagen, na gut, wenn sie da nicht gestanden hätten, dann wäre ja was passiert. Also das ist dann am Ende eine Milchmädchenrechnung, aber trotzdem finde ich das immer spannend zu beobachten, dass dadurch so ein Gefühl ja auch von Sicherheit und wir müssen hier irgendwie für Sicherheit sorgen entsteht, obwohl das vielleicht nicht mal im Ansatz notwendig war.
Ja, und das ist schön, dass du das sagst, weil genau dieser Punkt des Präventionsparadoxons, da hat die Polizei, wenn es in Richtung Sozialarbeit geht, immer gar kein Ohr für und gar kein Verständnis für. Aber genau, das ist schön, dass man es auch mal so umdrehen kann. Ja.
Und vor allen Dingen, was ja auch kenntlich wird, wenn man versucht, solche Zahlen auch zu erlangen, ja, beispielsweise über parlamentarische Abfragen, und das ist ein demokratisches Grundrecht von Opposition, ja, das soll Regierungshandeln kontrollieren, dann hört man in Hamburg ganz oft, aus einsatztaktischen Gründen wird darüber keine Auskunft erteilt. Ja, und wir können es am Beispiel der Drohnen hier, Polizeidrohnen, mal machen. In Hamburg weiß man nicht, welche Art von Drohnentyp mit welcher technischen Ausstattung angeschafft wurde, zu welcher Bepreisung. Das ist unbekannt. Wenn ich da in andere Bundesländer schaue, beispielsweise Sachsen, da sind wir wieder bei Armin Schuster, da hat man eine ziemlich detaillierte Aufschlüsselung, welche Technik zu welcher Bepreisung angeschafft wurde und zu was die in der Lage ist. Da ist Kontrolle möglich. Das haben wir hier in Hamburg nicht und das ist leider nicht der Einzelfall, sondern die Regel.
Dafür kann er nicht so gut zählen, was Verletzte bezüglich Pyrotechnik anbelangt.
In Sachsen nicht.
Irgendwas ist immer. Gut. Also ich glaube, wir haben ganz gut dargestellt, was es so an Themen gibt, die da womöglich an diesem Wochenende in Bremen, ist das Wochenende? Nee, ist gar nicht das Wochenende.
Nee, ist Donnerstag.
Ja, also was da in Bremen Anfang Dezember entschieden wird. Jetzt ist natürlich die Frage, warum reden wir darüber? Sprich, was kann man denn noch machen? Wir sind ja alle nicht InnenministerInnen, sondern wir sitzen hier und machen einen Podcast über Fanthemen. Trotzdem ist ja am letzten Wochenende schon viel passiert. Es wird mutmaßlich auch am kommenden Wochenende wieder irgendwas in die Richtung in die Stadien passieren. Reicht das als medialer Druck und was erhoffen wir uns davon oder ist das Ding eh schon im Brunnen leer?
Also am Ende ist es auch reine Spekulation, aber wir hatten ja vorhin schon die Frage, warum hat sich die IMK überhaupt dieses Themas angenommen? Und eine mögliche Interpretation kann ja auch sein, gut, die merken gerade, dass das Thema Sicherheit gerade in so rechtspopulistischen Zeiten eines ist, was medial immer mehr in den Fokus rückt, eines, was ein Innenministerthema klassischerweise ist. Jetzt müssen sie sich irgendwie ein Feld suchen, wo sie ein Gefühl von Sicherheit suggerieren können und eine Sau durchs Dorf treiben können, wo sie Fakten schaffen können. So. Und ich glaube auch, wie das vorhin ja auch schon gesagt wurde, mit dem Widerstand haben sie offensichtlich nicht so ganz gerechnet, weil jetzt ja auch ein medialer Gegendruck entsteht. Also ich habe mich auch sehr gefreut über jeden Sky-Kommentator, der das da positiv drüber gesprochen hat. Einer hat, glaube ich, sogar davon gesprochen, dass das mit den Stadionverboten rechtlich fragwürdig ist. Also dass selbst solche Formulierungen von Sky-Kommentatoren fallen, freut mich tierisch, weil ich glaube, dass das genau der Druck ist, den es gerade braucht. Dass die Politik merkt, okay, wir wollten uns jetzt hier mit Lorbeeren schmücken, darüber, dass wir hier irgendwie Sicherheit hergestellt haben in einem sowieso schon sicheren Feld, aber wir können uns am Ende damit rühmen und der Plan geht nicht auf, weil sie merken, okay, die Menschen fühlen das gar nicht. Die Menschen fühlen sich im Stadion gar nicht unsicher. Wie gesagt, wir haben hier am Sonntag vor dem Stadion ein paar St. Pauli-Fans befragt. Jeder Einzelne hat auf die Frage, fühlst du dich im Stadion sicher, mit einem inbrünstigen Ja geantwortet. Also die Leute waren völlig irritiert von der Frage. Wir haben teilweise die Ordner gefragt, die hier gearbeitet haben, wie sie sich denn hier an diesen Job trauen, wenn das doch so ein gefährliches Feld ist. Und die waren auch alle völlig irritiert, standen da irgendwie corny essend und meinten so, hä, was willst du denn von mir? Also das ist das, was es, glaube ich, gerade braucht, dieses mediale Bild von, das, was ihr macht, ist nicht zielführend und es kann euch potenziell Wähler kosten. Und das entsteht ganz viel über diese Öffentlichkeit. Und natürlich sind wir als Fußballfans aber auch sehr darauf angewiesen, was wir im Stadion machen können, weil das ist unser Hauptmedium. Natürlich, mittlerweile gibt es auch viel Social-Media-Arbeit, es gibt viel Öffentlichkeitsarbeit, es gibt die Fanhilfen, die ein riesiges Sprachrohr sind für Fans. Und trotzdem ist das Stadion natürlich der Ort, den wir primär bespielen wollen. Deswegen gab es den Protest und deswegen wird es auch die nächsten beiden Spieltage, wir sind ja auch noch im Pokal, wird es auch noch Protest geben.
Bis Mai.
über den wir auch rechtzeitig informieren werden. Also welche Form der annehmen wird. Und da freuen wir uns über jeden, der Teil davon ist und das mitträgt, um deutlich zu machen, dass es nämlich genau wie vorhin schon gesagt wurde, nicht nur ein Thema von radikalen Ultras ist, sondern eins, was viele Fußballfans bewegt und die das mit uns gemeinsam mittragen. Nicht nur aus reiner Solidarität, sondern auch, weil sie selbst betroffen sind und das alles schwachsinnig finden.
Und das über Vereinsgrenzen hinweg, ne? Du hattest gerade schon mal die Fanhilfen erwähnt, das freut mich natürlich sehr. Aber ich möchte erwähnen, wir haben zusammen auch mit der Fanhilfe des anderen Hamburger Vereins alle Abgeordneten von SPD und Grünen in der hamburgischen Bürgerschaft angeschrieben und auf die Problematik hingewiesen. Und somit trägt auch jeder Abgeordnete mit Verantwortung, was dort jetzt umgesetzt wird. Nicht zu wissen, ist demnach nicht mehr möglich. Ja. Und ich kann da nur sagen, ich erhoffe mir, dass das wirkt, dass das auch in den Parteien wirkt und dass diese Vorstellung von Sicherheit, man könne die erzeugen, indem man besonders repressiv auftritt über Polizei, dass wir uns davon verabschieden und vielleicht eher nochmal überlegen, wie kann denn Sicherheit noch hergestellt werden. Und da wären wir wahrscheinlich eher bei präventiv. Ja? Und welche präventiven Angebote gibt es? Und dass wir die wieder stärker in den Fokus stellen, genauso wie wir in den Fokus stellen sollten, welche tollen Anteile auch dieser ganze soziokulturelle Raum im Stadion, darüber hinaus in den Fanszenen, überhaupt bildet. Ja, das sind einzigartige Räume, die nicht vergleichbar sind. Und die einfach so zerstören zu wollen, das tut mir weh. Und das tut mir auch dahingehend weh, dass ich weiß, dass beispielsweise SPD-Politiker, die hier auch für den Verein mit aktiv sind, sich da nicht klar öffentlich zu verhalten und dem widersprechen und sagen, für mich ist Fußball aber wirklich ein wichtiges Gut, Fankultur ist wertzuschätzen und ich trage das in der Form nicht mit. Ja, jeder Abgeordnete, das ist eine Gewissensentscheidung. Ja, und ich finde, da kann man auch nochmal sagen, da seid ihr jetzt gefragt, Leute.
Jetzt darfst du das ja bestimmt nicht namentlich beantworten, aber gab es denn Reaktionen darauf, auf das Anschreiben?
ja, da gab es Reaktionen drauf und wir werden sicherlich auf die Reaktionen auch nochmal reagieren. Die sind ganz unterschiedlich, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Es hat mich gefreut, dass es Reaktionen gab und uns war es in erster Linie wichtig, alle auf einen Kenntnisstand zu bringen. Ja? Auch diejenigen, die dort mitentscheiden und Teil der entsprechenden Parteien sind.
Und eine dritte wichtige Säule ist auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal die Vereine selber, ne? Die wir jeweils ein Sechstel, ein Dreißigstel der DFL ausmachen, die bei den Blue-Hawk-Gesprächen mit am Tisch saßen und wo es halt auch auf jeden Fall sich lohnt, Einfluss geltend zu machen nach innen. Ne? Also wir können machen nach draußen ganz viel, aber natürlich auch über Club-Fan-Dialoge, heißt es anderswo bei uns, ständiger Fanausschuss, über Mitgliederversammlungen in demokratisch organisierten Vereinen kann man hinwirken auf die Vereine. Und wir sind hier, glaube ich, noch in einer halbwegs guten Position, auf jeden Fall da im Gespräch zu sein und haben wahrscheinlich auch eine Position zwischen Fanszene, Verein, die nicht wirklich weit abweicht. Aber das muss an allen Standorten auf jeden Fall auch bedient werden. Da, zumindest haben wir die Möglichkeit, ne, so einzuwirken, damit quasi das verstanden wird. Wobei ich auch glaube, dass wir in Deutschland in der relativ privilegierten Situation sogar noch sind, dass Vereine und Verbände schon wissen, was sie an Fanszenen haben und was den Fußball in Deutschland besonders macht. Da sind wir auf einem ganz anderen Level als in den meisten anderen Ländern um uns herum und wahrscheinlich weltweit. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke weiter erhalten bleibt, dass das ein Alleinstellungsmerkmal sein kann, was unseren Fußball hier besonders prägt.
Auf jeden Fall kann ich dir so nur zustimmen und du merkst es auch, es gibt inzwischen zahlreiche Vereine, die sich ganz klar positioniert haben, auch öffentlich. Ja, sei es Hertha BSC, sei es der KSC, sei es Bayern München, natürlich auch der FC St. Pauli oder Werder Bremen. Also die Stimmen, die sind hörbar. Dynamo Dresden ebenfalls, also auch in der Breite, ja, hörbar. Und ich finde es sehr schön, dass die Vereine dort jetzt Stellung beziehen. Und kann nur sagen, der Versuch, wie er zum Beispiel heute aktuell unternommen wurde, durch Herrn Schnabel, Polizeipräsident hier in Hamburg, der nochmal auf die absoluten Zahlen, verletzten Zahlen hingewiesen hat und meinte, ja, das seien zu viele Verletzte, ja, den kann man ja grundsätzlich zustimmen. Niemand möchte im Stadion verletzt werden, aber es braucht auch hier eine Einordnung. Wie kommen denn die Verletzungen zustande? Und dort wird suggeriert, die Verletzungen würden durch ein Sicherheitsproblem zustande kommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich habe das in der Regel eher anders wahrgenommen und das deckt sich mit einem aktuellen Interview eines Notfallsanitäters vom Bayerischen Roten Kreuz, der nämlich nochmal angegeben hat, in erster Linie sind es Herz-Kreislauf-Erkrankungen und in zweiter Linie Stürze. Das ist ein Großteil der Verletzung. Ja? Und die sind beide blöd und das passt auch gut zu dem, wie wir es oft im Stadion erleben, dass auch mal ein Moment Supportruhe eintritt, weil man irgendwie merkt, oh, da ist eine Behandlungspause. Ja, und es ist eher ein respektvoller, guter Umgang miteinander und ein sensibler Umgang und kein Umgang, der irgendwie Sicherheitsinteressen hier irgendwie tangieren würde. Und da merkt man, da ist wohl jemand unter Druck und was passiert, ist eine Fehlinterpretation von entsprechenden Zahlen. Und was mich besonders ärgert, es sind die Zahlen der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze. Und sie klingt nicht danach, aber es ist Teil der Polizei NRW. Ja, das heißt, das sind polizeieigene Zahlen. Und wenn die nicht passen, dann wird man so billig hier jetzt irgendwie öffentlich, ja, ich würde mal sagen, damit konfrontiert. Also da würde ich mir ein bisschen mehr Sachlichkeit wieder wünschen und dass wir zum Sachargument zurückkehren und ja, wen erzähle ich es, ne? Den Menschen, die wahrscheinlich den Millerton hören und hier die letzte Dreiviertelstunde sich unser Geschwafel anhören durften. Aber das wäre vielleicht auch nochmal mein Appell für, ich sag mal, das soziale Nahfeld. Leute, geht mit den Argumenten auf andere zu, wenn ihr mitkriegt, dass so ein Quatsch nachgeplappert wird.
Das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort. Absolut. Kann ich als Einzelperson und oder Gruppe noch irgendwas tun? Also es gibt diese Online-Petition, die sollte ich unterzeichnen. Wo tue ich das?
Genau, also gutes Stichwort. Es gibt diese Petition, die auch von dem Bündnis Fans in Deutschland ins Leben gerufen wurde. Die richtet sich an Fanclubs und an Einzelpersonen. Man kann auch beides unterschreiben. Also man kann mit seinem Fanclub und als Einzelperson unterschreiben. Und das findet man auf www.derfußballistsicher.de. Und das würde ich jedem empfehlen, weil das ist eine super, super einfache Möglichkeit, zu zeigen, dass man damit unzufrieden ist. Und da sind schon auch von St. Pauli wirklich diverse Fanclubs drauf. Ich war sehr, sehr beeindruckt und begeistert davon, wie viele St. Pauli-Fanclubs sich da schon namentlich drunter gesetzt haben. Wenn das jetzt auch noch alle Einzelpersonen in der Einzelpersonenpetition tun, dann schießt die Zahl noch höher, als sie sowieso schon ist. Und die ist schon echt beeindruckend gut.
Ja, und du hast es auch im Stadion gegen Union gesehen, ne? Also jedes einzelne Schild war hier eine klare Botschaft, nur IMK. Und da ging es natürlich um die Beschlüsse, beziehungsweise die Beschlussvorlagen, wie sie jetzt diskutiert werden. Und das war, überall wurde das hochgehalten und die Rückseite war entsprechend bedruckt. Das heißt, die Leute wussten, was sie dort hochhalten und haben es gerade deswegen auch in der Form hochgehalten. Das war schon wirklich, das war ein ganz tolles Bild. Und das, da ist mir persönlich auch das Herz aufgegangen beim FC. Ich fand es fantastisch. Und ich kann nur sagen, wenn ihr Druck ausüben wollt, geht mal auf eure Abgeordneten zu. Ihr wisst schon, wen ihr ansprechen könnt. Und das kann auf bezirklicher Ebene sein, kann aber auch eure Bürgerschaftsabgeordneter, euer Bürgerschaftsabgeordneter sein. Und erinnert sie mal daran, dass auch wir ein Mitbestimmungsrecht hier haben und dass dieser Raum, wie er ihn besonders macht beim FC St. Pauli, erhalten gehört.
Genau. Und wahrscheinlich ab Freitag wird es auch einen Aufruf fürs nächste Wochenende für Auswärts in München geben, für alle, die da hinfahren. Guckt auf unsere USP-Webseite. Ich glaube, usp.stpaulifans.de, wenn ich nicht ganz falsch bin gerade. Da werdet ihr nochmal was dazu finden, wie der Protest sich am Wochenende gestalten wird. Und tragt den mit, wenn ihr mit in München seid.
Ja, und es wird natürlich eine Möglichkeit geben für jede Einzelne, auch teilzuhaben. Und zwar ganz niedrigschwellig und wir wollen noch nicht zu viel verraten. Es wird aber wirklich, es wird einfach und wirksam und deswegen fühl dich schon mal eingeladen, ohne zu wissen, was kommt. Haha.
Und dann nehmen wir auch noch einfach 3 Punkte mit. Wie geil das wird. Fantastisch. Wir freuen uns so sehr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das war, glaube ich, sehr lehrreich, sehr hilfreich und ja, es ist einfach ein wichtiges Thema, was nicht so sexy ist wie der Hattrick von Huntunji am Wochenende, aber wir müssen trotzdem drüber reden und es betrifft uns eben dann leider doch alle, wie wir unter anderem ja auf der Auswärtsfahrt nach Frankfurt auch gemerkt haben. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend, euch vielen Dank für die Zeit und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank euch.
Ciao. Tschö.